Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Es gibt Menschen, denen hören wir 5 Minuten zu. Und schon wollen wir mit ihnen arbeiten, vertrauen ihnen, sind begeistert. Und dann gibt es andere, die haben vielleicht sogar das bessere Produkt, die besseren Argumente. Aber irgendwie springt da der Funken nicht über. Warum ist das so? Das fragen wir heute einen der spannendsten Storyteller-Experten aus dem deutschsprachigen Raum. Markus Gull zeigt UnternehmerInnen, Führungskräften, wie man mit richtig guten Geschichten, mit gutem Storytelling einen echten Wettbewerbsvorteil haben kann. Wie man Menschen durch Geschichten abholt, begeistert, sich mit ihnen verbinden kann. Lieber Markus, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf im schönen Linz mit diesem wunderbaren Ausblick hinaus in den ersten Ferientag.
Ja, stimmt. Ja. Also die Folge erscheint jetzt nicht genau heute am ersten Ferientag. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Du stehst ja meistens live als Keynote-Speaker auf ganz großen Bühnen, spürst das Publikum. Jetzt sitzen wir auf einer vermeintlich kleinen Bühne. Das Publikum ist aber sehr, sehr groß. Wir haben glücklicherweise ganz viele HörerInnen. Was macht denn das für dich eigentlich für einen Unterschied, ob du das Publikum jetzt live spürst oder ob unser Publikum quasi dann irgendwann beim Joggen, beim Geschirrspüler ausräumen, Autofahren, wann auch immer da ist?
Ich freue mich natürlich immer, wenn Leute zuhören, aber wenn du in einem Raum bist mit Menschen, dann hat das eine ganz andere Energie und das ist oft auch das, wo andere sagen, ich stelle mir das so schwer vor, vor vielen Menschen zu sprechen. Ist das Gegenteil, je mehr, desto besser, denn du ist die Energie größer und der Austausch besser. Und das weiß man natürlich erst, wenn man es einmal erlebt hat.
Tut mir leid, dass du heute nur mit mir vorliegst.
Ja, aber das ist also solange das Publikum mir nicht zahlenmäßig unterlegen ist, ist es gut und es ist ein wunderbares Gegenüber.
Geht sich knapp aus.
Ja, ganz schlimm ist, wenn du diese Webinars machst, wo du allein in einem Studio in eine Kamera hineinsprichst, in ein schwarzes Loch.
Ja.
Das ist fürchterlich.
Na, da bin ich ganz bei dir, das mag ich auch nicht. Dann muss man nur extra in dieses Loch schauen, darf auch nicht auf die anderen schauen. Na, das machen wir heute nicht.
Nein.
Unsere Geschichte, heute geht es ja um Geschichten, unsere Geschichte beginnt immer mit so einem kleinen Word-Rap. Und du darfst jetzt ganz kurz und spontan antworten.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Wem oder was schenkst du sofort deine Aufmerksamkeit?
Ein Buch, das mich ruft.
Welches war das zuletzt?
Zuletzt war es, ich glaube, dass mich gecatcht hat, war die emotionale Intelligenz von Markus Gabriel.
Was macht dich sprachlos?
Dummheit.
Ein Satz, den jede Führungskraft streichen sollte.
Der Mensch im Mittelpunkt.
Ach, da muss ich nachfragen. Ja. Sondern was steht im Mittelpunkt?
Die Menschlichkeit.
Was ist da genau dann der Unterschied?
Der Mensch im Mittelpunkt ist so eine Vernutzungsfloskel. Und die Menschlichkeit ist das, was wir als Mangelware bezeichnen dürfen.
Ein Buch, das jeder Unternehmer, jede Unternehmerin lesen sollte. Emotionale Intelligenz.
Emotional, das sollte überhaupt jeder lesen. Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin sollte vielleicht lesen The Creative Act von Rick Rubin.
Mhm. Ein Glaubenssatz aus der Werbewelt, den du über Bord geworfen hast.
Oh, einer nur.
Oh, ja, wie lange hast du denn Zeit?
Ach, die Glaubenssätze aus der Werbung. Wir brauchen mehr Reichweite.
Was ist wichtiger als Reichweite?
Relevanz.
Worüber könntest du stundenlang diskutieren? Über Relevanz wahrscheinlich?
Ja, über Relevanz. Und diskutieren jetzt nicht unbedingt im kontroversiellen Sinn, aber mich unterhalten ist natürlich über die faszinierende Kraft von Geschichten.
Und genau darüber unterhalten wir uns heute. So ein Zufall.
Ich würde es meinen Glückstag nennen.
Was ist denn die eine Geschichte über dich, die du am liebsten erzählst. Zwei kenne ich von heute schon von dir, aber die sage ich jetzt nicht, sondern du sagst mir, was ist die eine, die du am liebsten erzählst?
Also in letzter Zeit erzähle ich wahnsinnig gerne die Geschichte vom Hausmeister in der NASA. Kennst du die?
Nein, die möchten wir hören.
Ja. 1962 hatte John F. Kennedy diese berühmte Rede gehalten, We choose to go to the moon. Wir werden die erste Nation sein, die einen Menschen auf den Mond bringt und gesund wieder zurück. Und er ist kurze Zeit später zur NASA, zu einem Besuch gegangen und trifft im Foyer einen Hausmeister, der den Boden wischt. Und er macht so den klassischen Politiker-Angang. Hi, I'm Jack Kennedy, what are you doing here? Und dieser wunderbare Mann sagt, I'm helping to get a man on the moon, Mr. President. Und die Frage stelle ich dann sehr oft meinen Klienten, die ich beratend begleite oder auch bei Keynotes und Vorträgen, was würde euer Hausmeister, was würde euer Reinigungspersonal sagen? Und dann denken die Menschen oft nach, aha, 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 aber dann kommt die entscheidende Frage, was würde euer Management sagen? Und dann wissen so viele auch keine Antwort darauf, die über das hinausgeht, wie das mechanistische Tun oder den Umsatz wachsen zu lassen, was natürlich ist wie Einatmen, Ausatmen. Also das macht einen Menschen noch nicht aus.
Und was macht denn das aus, wenn man so eine Geschichte erzählt, anstatt dass man jetzt Fakten auflistet?
Es gibt eine Statistik, die sagt, oder eine wissenschaftliche Untersuchung, dass wir uns Geschichten um 22 Mal besser merken können als Fakten. Also es ist einmal die Merkfähigkeit. Das andere ist, dass natürlich über Geschichten Emotionen entstehen und Relevanz entsteht und die Übertragung dessen, ach, das bin ja ich. Man merkt das oft, wenn man im Kino sitzt und sagt, ich habe mich mit dieser Figur identifizieren können. Das kann ja auch jemand aus dem Weltraum, aus dem Mittelalter sein, wo ich die Lebenswelt nicht kenne. Oder eine Frau mit einem Mann, Mann mit einer Frau, aber ich kenne die Lebenssituation. Und das macht eine gute Geschichte aus. Im Business, im Gespräch miteinander, in der Unterhaltung, das ist ja universell.
Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass Geschichten mehr bewirken können als jetzt bloße Fakten?
Ich habe natürlich in meiner langen Zeit in der Werbung instinktiv immer damit gearbeitet, ohne dass ich gewusst habe, was ich tue. Irgendwann habe ich es dann begonnen zu verstehen, auch aus meinem Paralleluniversum als Autor für Film, Funk, Fernsehen, Bühne. Und das hat sich irgendwann verwischt, bis ich wirklich das bemerkt habe, wenn ich mit Geschichten erzähle. Und das ist in mir so drinnen, das ist so reflexartig angelegt, bei mir vielleicht ein bisschen mehr als bei anderen Menschen, obwohl wir ja Homo narrans, sagt man, das erzählende Lebewesen sind. Das war so, ja, im Beginn meiner beruflichen Tätigkeit, auch wenn ich bemerkt habe, wenn Menschen gute Geschichten erzählen konnten in ihren Reden. Und einer der ersten, die ich damals beobachtet habe, das war der Altlandeshauptmann Haslauer, also der Vater des jetzt gerade außer Dienst gegangenen, der so ein unfassbarer Redner war. Und auch der damals tätige in Oberösterreich, der Ratzenböck. Das waren so unfassbare Rhetorik-Genies und deren Lippen bin ich gehangen. Damals natürlich noch sehr jung.
Das heißt, Politiker, Politikerinnen sollten auch echt gute Geschichtenerzähler sein.
Hör dir mal an, Leute wie den Barack Obama oder John F. Kennedy. Also Barack Obama ist für mich überhaupt eine Lichtgestalt in Sachen Rhetorik. In politischer Hinsicht, wenn man jetzt die herrschenden Verhältnisse sieht, möchte man ihm ja auf gebeugten Knien nur mehr den Namen aussprechen.
Es gibt über dich aber nicht nur spannende Geschichten, sondern natürlich auch erstmal einfach die Fakten. Du warst Journalist, Creative Director, Agenturchef, bist Autor, Speaker. Gabst du mal so einen Moment, wo du gemerkt hast, das lässt sich ja eigentlich alles gut verbinden?
Das war ein entscheidender Moment in meinem Leben sogar, denn ich habe sehr lange unter dieser Vielfalt gelitten, so komisch das klingt. Ich hätte mir so sehr gewünscht, ein Ding zu haben, das ich mache, auf das ich mich fokussieren kann. Und mich interessiert aber so wahnsinnig viel. Und ich habe das immer so auseinandergehalten und getrennt und ich weiß noch, wann das war. Ich bin in einem Workshop über Creative Writing gesessen in New York und da kam dieser Geistesblitz, was bist du für ein Depp? Du musst die Dinge ja verbinden. das eine nährt ja das andere so sehr. Und dann habe ich auch damals verstanden, dass diese universelle Kraft von Geschichten, die ja aus dem herauskommt, wie wir vor 70, 100.000 Jahren, manche sagen 200.000 Jahren, als Spezies begonnen haben, Sprache zu entwickeln und damit die Fähigkeit eben, Narrative zu entwickeln. Und man sagt, außer Keith Richards war ja niemand dabei und der kann sich nicht mehr erinnern, dass vor diesen 100.000 Jahren es gelungen ist, dem Homo sapiens, dem diese genetische Entwicklung zuteil wurde, er sich nur dadurch durchsetzen konnte gegen den Neandertaler, und weil dann die Nationen entstanden sind, die Stämme, die Kulturen, und das ist der Grund, warum wir heute da sitzen, dass irgendwann die Spezies Mensch verstanden hat, Geschichten zu entwickeln. Und das ist universell eingetragen, ob du es im Business machst, ob du es in der Politik machst, ob das die großen Mythologien, ob das spirituelle Geschichten sind oder Unterhaltungssachen.
Aber trotzdem gibt es UnternehmerInnen, Marketing-Experten, die noch eher dieses, oder die das Mindset eher haben, na, ich muss jetzt mein Produkt perfekt erklären, ich muss das Logo überall, was nur möglich ist, platzieren. Du sagst, es geht vielmehr darum, eine Geschichte zu erzählen. Warum und vor allem, wie findet man denn die Geschichte? Es gibt ja viele, die sagen, naja, das ist jetzt bei uns nicht so spannend. Es geht einfach ums Produkt.
Da muss man zwei Dinge unterscheiden, die sehr oft verwechselt werden. Das eine ist das Storytelling, das so ein Hype ist in den letzten Jahren auch, das sehr, sehr wichtig ist. Das ist halt das Handwerk oder das Mundwerk, mit dem man die Dinge vermittelt. Muss man halt auch können. So wie, ich weiß nicht, Klavierspielen geht ja auch nicht nur darum, welches Stück du spielst, sondern auch wie du spielst. Aber das, was Geschichten so stark macht und gerade in Unternehmen, gerade im Business-Kontext, das ist die Relevanz, dieses berühmte nicht nur Warum, das ja auch in aller Munde ist und das zu kurz gedacht ist, sondern das Wofür und das Für wen, das daraus herauskommt. Weil wir Menschen ja auf etwas bezogen, auf jemanden bezogen sind immer. Und die Basis dafür ist, dass man die Werte findet in einem Unternehmen. Nicht erfindet, sondern findet. Und da gibt es auch zwei Abzweigungen, die viele falsch nehmen. Das erste ist, wenn ich mit Unternehmen arbeite und frage, was habt ihr denn da an Werten, dann sagen viele, ja, wir haben so Teamgeist und Offenheit und Fairness und so weiter, was super wichtig ist, aber das sind Wie-Werte. Die brauchen wir auch, aber es geht uns um die Warum, die Anliegen, die Haltungs-, die Einstellungswerte, für die wir da sind, damit etwas durch die Verwirklichung dieser Werte besser wird auf der Welt. Und kein Business wurde erfunden, ohne etwas zu verbessern. Sonst kauft ja kein Mensch die Produkte, egal ob im B2B oder im B2C-Bereich. Und diese Werte, diese Anliegenwerte zu finden, das ist einmal das Erste, sie nicht mit den Wie-Werten zu verwechseln. Und das Zweite ist, sehr viele Unternehmen gehen an die Wertearbeit heran und sagen, ah, was sind denn unsere Ziele, welche Werte brauchen wir denn, damit wir diese Ziele erreichen? Falsch, andersrum. Welche Werte habe ich? Also was mache ich deshalb um diese und was ist mein Ziel, das darauf aufbaut? Und das kann jedes Unternehmen machen und soll jedes Unternehmen machen. Denn das ist dann auch das, wo der Hausmeister mit dem Wischmopp sagt, ich bin dafür da, nicht jetzt eine Rakete zu basteln und den Raum sauber zu halten, sondern da meinen Beitrag, meine Aufgabe zu finden und nicht eine To-Do-List abzuhackeln.
Und dann schreibt sich die Geschichte quasi fast von selbst und wird nicht nur den potenziellen Kundinnen erzählt, sondern auch die Mitarbeitenden spüren die dann. Versteht es richtig?
In Wahrheit ist das so, also die Mechaniken, die Gesetzmäßigkeiten dahinter, die sind ja sehr, sehr simpel. Zu machen ist es nicht ganz so simpel. Also da braucht man schon sehr viel Bestimmen auch, dass man das auf die Welt bringt. Aber genau darum geht's. Und du hast jetzt ein ganz wichtiges Stichwort gesagt. Das ist nämlich das Dritte. Sehr viele Unternehmen kommen zu mir und sagen, kannst du uns helfen bei der Employer Brand Story? Die geht sich irgendwie mit unserer Markengeschichte nicht aus. Und da brauche ich gar nichts weiterhören. Da kann ich schon sagen, ihr habt ein Problem mit der Markengeschichte. Denn wenn es da spießt, dann funktioniert die Markengeschichte nicht, denn die muss immer von innen anfangen. Das ist das Wichtigste, dass wir in unserem Team wissen, wofür wir da sind. Und das wissen so wenige. Und das ist an sich das Schmerzensloch, durch das so viele Menschen durchkriechen, dass die in der Früh aufstehen und nicht wissen, wofür sie es tun. Und wenn man jetzt so hinausschaut, ich habe gerade gestern mit jemandem gesprochen von einer Kammer, die Kammern, die Sozialversicherungen, der ORF, die Ministerien etc., etc., öffentliche Verwaltung, da stehen doch so wahnsinnig viele Menschen in der Früh auf mit dem Gefühl, wir gehören eigentlich abgeschafft, weil das öffentliche Gespräch, also, und das stimmt natürlich nicht. Das ist nur diese ausufernde Bürokratie. Die Bürokratie ist ja so wichtig gewesen gegen die Willkür. Nicht? Das war ja, das hat uns ja befreit einmal als Menschen. Und jetzt ist immer so, das muss man korrigieren. Also das Narrativ dahinter. Es geht immer um die, wenn du was verändern willst, musst du nicht die Dinge bekämpfen, die da sind, sondern die Geschichte dahinter verändern. Weil so sind sie ja entstanden, die Dinge.
Wo fängt man denn da an bei dem dahinten verändern?
Immer bei den Werten. Und immer dabei, dass man sich klar wird darüber, was sind die Glaubenssätze? Glaubenssätze sind ja nichts anderes als Mini-Geschichten wie die ewige Liebe, ohne Fleiß kein Preis, Handwerk hat goldenen Boden, Geld regiert die Welt. Das sind ja alles Narrative, um die es geht, also die Story, die wir dann erzählen im Storytelling. Und die müssen wir zuerst aufdecken, was sind denn die herrschenden Geschichten, an die wir glauben. Die müssen nicht stimmen, nur glauben müssen wir daran. Und die müssen wir verändern, und dann verändert sich alles. Das hat ja ein alter Philosoph einmal so schön gesagt, du veränderst die Dinge nicht, indem du das Bestehende bekämpfst, sondern indem du eine neue Alternative anbietest, die die alte obsolet macht. Also indem du das Narrativ veränderst.
Weil du jetzt sagst, die müssen nicht stimmen, man muss nur daran glauben. Da gibt's ja dieses, mir fällt gar kein Hochdeutsch dafür ein, aber dieses Thema, Geschichteldrucken. Mhm. Ah, der tut ja nur Geschichteldrucken. Mhm. Was heißt das jetzt bei meiner Geschichte? Kann jetzt ein mittelmäßiges Produkt mit einer großartigen Geschichte gut verkaufen oder besser verkaufen als ein tolles Produkt, dem aber einfach die Story fehlt?
Ja, das gelingt immer wieder. Das gelingt immer wieder. Das sieht man auch bei Menschen, die Karrieren machen, die sich, wie man sagt, besser verkaufen können. Ein mittelmäßiges Produkt gut zu verkaufen, das gelingt nicht lange, weil man ja dann irgendwas, hat David Ogilvy, der alte Werbepapst, einmal so schön gesagt, es gibt überhaupt keine bessere Methode, als ein schlechtes Produkt vom Markt zu verdrängen, als gute Werbung dafür zu machen. Und dann kauft jeder mal und ist enttäuscht.
Dann kommen die Bewertungen.
Und dann nehmen wir es nicht mehr. Aber die Geschichten von Produkten, würdest du in einen Supermarkt gehen und ein Kilo Kaffee um 85 Euro kaufen? Natürlich nicht, aber wenn du eine Espressomaschine hast, tust du das. Ja. Du, ein iPhone, also ich bin ein Apple-Evangelist, aber du kriegst doch bessere Smartphones um weniger Geld als ein iPhone. Da geht's immer um die Story. Der Mini, der Cinquecento bei den Autos, dieses unsagbare Elendsprodukt, Liquid Death, der Marketing-Erfolg. Wasser ist das, Kinder. Also das kommt aus der Leitung raus auch so gut.
Ja, aber jetzt kennst du dich ja sehr gut aus mit dem Storytelling. Wie erkennst du denn da gleich, da steckt jetzt wirklich richtig gute Qualität oder was echt Geniales dahinter? Oder die Geschichte ist genial, das dahinter ist gut erzählt?
Naja, beim Produkt erkenne ich es naturgemäß oft nicht, weil ich ja das Produkt teilweise oder größtenteils ja nicht wirklich beurteilen kann. Und ich bin naturgemäß auch so ein Angezogener von den guten Geschichten. Und ich kaufe natürlich Produkte, die eine gute Geschichte, also die mir erzählen, das ist made for me. Das ist dieser Marketing-Ausdruck, den es schon ewig gibt. Also das ist für mich gemacht. Du weißt ja, wenn du jetzt, ich weiß nicht, Kleidung kaufst oder Lebensmittel oder ein Fahrrad, dann weißt du auf gewisse Welten reflektierst du. Ne? Da gibt es ein wunderbares Beispiel im Übrigen, Oatly, die Hafermilch. Wir haben vorher darüber kurz gesprochen. Jeder denkt, das ist so ein hippes Start-up aus den letzten 5 Jahren, das smarte Leute erfunden haben. Die Wahrheit ist, die haben überhaupt Hafermilch erfunden aus medizinischen Gründen, haben die das geschafft, diese Enzymaufschlüsselungen so zu machen und haben das ewig nicht verkaufen können, bis von außen her, glaube ich sogar aus der Veranstalterszene, Leute in die Geschäftsführung gekommen sind und dann dieses hippe Produkt daraus gemacht haben, mit einer großartigen Story. It's like milk, only for humans. Milch ist die perfekte Nahrung, falls du ein Kalb bist, ist die Geschichte dahinter. Und da fühlen sich natürlich viele Menschen davon angezogen.
Du nicht, weil du trinkst deinen Kaffee schwarz?
Ich trinke meinen Kaffee schwarz, ja.
Wie kann man denn da so eine Geschichte erzählen, wo dann quasi die Menschen denken, ah, das ist individuell für mich gemacht?
Das hat einerseits naturgemäß auch mit der Marktforschung zu tun. Du musst einmal wissen, was ist relevant. Vorher ist es aber wichtig, dass du etwas hast, was für dich selber relevant ist. Also ob du jetzt das Unternehmen gegründet hast oder ob du in der Geschäftsführung bist oder das Unternehmen übernommen hast, was auch immer. Die Leute, die das Unternehmen steuern, brauchen natürlich eine Geschichte, die für sich selber relevant ist, damit sie wissen, wofür sie da sind. Und das sind einmal nicht die KPIs und das ist nicht der wirtschaftliche Erfolg, der ist eine Folge. Darum erfolgt der guten Arbeit, darum heißt er ja so. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Also wie man quasi so eine Geschichte erzählt, wo dann jeder denkt, ah, das ist für mich persönlich.
Ja, und dann ist natürlich eines ganz, ganz wichtig und das ist sehr, sehr schwer, das ist der Perspektivenwechsel. Es ist offenbar in uns Menschen, und ich nehme mich da gar nicht aus, ich muss mich da auch immer sehr eindisziplinieren, so angelegt immer zu sagen, was wir tun und was wir können. Und du siehst das sehr oft bei den meisten Websites, wenn du auf die Landingpage, auf die Startseite kommst, da steht, wer wir sind, was wir tun. Das interessiert noch niemanden, denn niemand googelt, was tut denn dieses oder jenes Unternehmen, sondern jeder will etwas wissen, etwas lösen, etwas haben. Also wo kann ich den Apfelkuchenrezept finden und nicht, was macht diese oder jene Person gerade, ah, Apfelkuchen. Das ist ja der falsche Zugang. Wir müssen immer kommunizieren, was etwas nützt in der positiven Veränderung. Perspektivenwechsel aus der Sicht der Kunden, Ansprechpartner, Mitarbeiter, mit wem auch immer du jetzt redest in deinem Storytelling, diese Perspektive ansehen und verstehen, dass in jeder Geschichte gibt es drei Aktanten. Oft sind das auch Akteure. Es gibt eine Heldinnenfigur, das ist die Figur, die sich verwandelt. Dann gibt es eine Mentorinnenfigur, das ist die, die der Heldenfigur dabei unterstützt, ihr Ziel zu erreichen. Und dann gibt es eine Antagonistenfigur, eine antagonistische Kraft, die dem entgegensteht. Und sehr, sehr viele Unternehmen denken, sie sind die Helden in der Geschichte. In ihrer eigenen Historie sind sie es, aber in der Geschichte der Marke oder des Unternehmens hinaus in die Welt sind sie die Mentorenfiguren, weil sie ja den Kunden dabei helfen, ein Ziel zu erreichen mit dem, was sie tun. Also das ist der Perspektivenwechsel. John Steinbeck hat das so schön gesagt, wenn eine Geschichte nicht vom Zuhörer handelt, wird er nicht zuhören. Und eine Geschichte, die groß werden soll und Bestand haben soll, handelt von uns allen. Darum hat er den Literaturnobelpreis gekriegt, weil er ein kluger Mann ist.
Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen bei einem Event sich selbst präsentieren möchte, weil vielleicht ist die, keine Ahnung, irgendeine Jubiläumsfeier, dann würdest du jetzt sagen, bitte fangt es nicht an mit der Geschichte Gründung 1974. Was wäre da ein schöner Einstieg?
Wenn du ein Schlafmittel verkaufen willst, ist das ein guter Zugang, weil dann hast du eine erlebnishafte Geschichte. Ein Alternate Reality Game praktisch an die Geschichte. Nein, das interessiert natürlich überhaupt niemanden, vor allem, weil jeder weiß, der zu seiner Veranstaltung kommt, was gewesen ist. Nein, beginn mit, also es, weil wir gerade über Schlafmittel und sofort im Medikamentenbereich drinnen sind, einer der für mich wahrscheinlich schlechtesten Werbefilme, die ich jemals gesehen habe, mit einer der besten Geschichten dahinter, ist schon einige Jahre her für Voltaren, Voltatol, für das Schmerzgel. Die Geschichte geht so, ein kleiner Bub sagt, um Gottes Willen, ich muss wieder am Wochenende bei der Oma sein und das wird also so ganz schrecklich sein, weil die kann sich mit ihrem kaputten Knie nicht bewegen und das wird wieder mal eines der Höllenwochenende sein. Er kommt zur Oma und die springt ihm entgegen wie ein kleines, wie ein junges Reh. Und er ist ganz fasziniert und das Wochenende ist natürlich super. Und das Geheimnis war, sie hat dieses Schmerzgel benutzt. Und am Schluss sagt er, also jetzt ein bisschen plakativ auch, ich liebe meine Omi. Aber was man natürlich in der Geschichte versteht, in dieser Tube ist kein Schmerzgel, sondern die Zugehörigkeit der Oma zum Enkel und die Teilhabe am Leben ihres Enkels. Es schaut aus wie ein Schmerzgel. Und wenn ich diese Geschichte erzähle, dann, und auch bei einem Event, erzähle, was haben wir denn für die Menschen verändert im positiven Sinn, also mit dem Wischmob-Prinzip auf die Bühne gehe, als Moderatorin, Moderator, CEO, wer auch immer jetzt das macht, und die ganze Veranstaltung danach ausrichte auf die Geschichte der Verwandlung, die wir in die Welt gebracht haben, seit 100 Jahren, seit 10 Jahren, was auch immer jetzt dieser Event sein soll, du hast vorher von einem Jubiläum gesprochen, dann werden dir die Menschen anders zuhören, weil es mit ihnen zu tun hat.
Bleiben wir bei diesem Zuhören, du hast ja auch gesagt, es beginnt innen, nicht nur nach außen, zu den Kunden. Zum Thema Leadership. Muss jetzt eine gute Führungskraft nicht nur kompetent sein, sondern braucht diese Person auch die Kompetenz des Geschichtenerzählens, damit es wirklich ankommt?
Das ist eines der größten Leadership-Skills überhaupt. Man muss auch das Narrativ von Führung korrigieren, glaube ich. Das herrschende Narrativ noch immer ist, wie schaffe ich es, dass mein Team tut, was ich will. Das ist aber völlig falsch. Die Geschichte für Leadership heißt, wie schaffe ich Freiräume, dass sich die Menschen in ihrem Potenzial entwickeln können. Und schaffe mich dadurch selber ab. Das ist Leadership. Und die Basis dafür ist ein großer Wert. Wir haben gesprochen vorher, jede Geschichte braucht einen Wert im Zentrum. Und das ist Vertrauen. Man hört so oft diesen Satz, unser Team ist wie eine Familie. Also wenn ich den höre, dann mache ich schon mein Taxi-App auf, um den Fluchtweg antreten zu können. Weil es wird ja nirgendwo so viel gestritten und gelogen und gibt nirgendwo so viel Trauma da über Generationen wie in Familien. Wir erinnern uns an Weihnachten. Der zentrale Wert von Team heißt Vertrauen und der hat wieder vier Säulen. Das ist die Kompetenz, das ist die Benevolenz, also das Wohlwollen, das ist die Integrität und im Zusammenhang mit Führung und Teams ist es ganz wichtig, auch die Transparenz. Das ist nicht immer dabei bei Vertrauen. Und das ist das, was ich als Anführungsperson verstehen muss. Ich muss den Menschen Raum geben, ihr Potenzial zu entfalten. Das hat Richard Branson hat das auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wir bilden unsere Leute so gut aus, dass sie überall hingehen können, aber wir behandeln sie so gut, dass sie bei uns bleiben. Und gut behandeln heißt nicht, sie mit Geld zu überschütten und einen Obstkorb auf den Tischfußballautomaten zu stellen, sondern ihnen eine Aufgabe zu geben, in der sie spüren, ich bin relevant. Es ist nicht egal, ob ich dastehe. Für die Mondlandung.
Und für diese Verbindung zwischen Führungskraft und Team braucht es da auch ein Stück weit Verletzlichkeit der Führungskraft, den Mut auch, Fehler einzugestehen, wirklich glaubwürdig zu sein, die ganze Geschichte zu erzählen. Transparenz hast du angesprochen.
Unbedingt. Dieses berühmte Wort der Vulnerability, das ja durch die wunderbare Brené Brown so bekannt gemacht wird. Natürlich, ich glaube aber, dass es und damit sind wir wieder am Beginn unseres Gesprächs, dass es um die Menschlichkeit geht. Es geht einfach um die Beziehung zwischen Menschen. Martin Buber hatte das so schön gesagt, das Ich wird erst am Du zum Ich. Wir brauchen immer ein Gegenüber, auf das wir uns beziehen können und das sich auf uns bezieht. Ich bin durch dich so ich. David Steindl Rast, gerade 100 geworden. Diese wunderbaren Verbindungen zwischen Menschen auf energetischer, spiritueller, faktischer Art und Weise, die unsere Supermacht ist, auch im Zusammenhang mit Artificial Intelligence, ist unsere Supermacht, unsere Superkraft als Menschen, die wir uns nicht abnehmen lassen dürfen. Und das braucht es bei Führung ganz besonders, dass man angreifbar ist. Also nicht jetzt im Sinn von attackieren, sondern dass da jemand ist aus Fleisch und Blut und Geist und Seele und guten Willen.
Und jetzt gibt es aber viele, die haben das nicht gelernt oder kennen das nicht aus der Vergangenheit, spüren aber vielleicht, das ist genau das, was es jetzt braucht. Wie kommt man denn da hin? Wie braucht man da besonders viel Mut, Training? Was wäre da der erste Schritt in diese Angreifbarkeit?
Ja, Mut ist das wichtige Stichwort. Mut ist ja, das wird bei uns oft verwechselt mit Tapferkeit. Mut ist ja, dass ich es mache, obwohl ich Angst habe. und ihm trotzdem eben die Trotzmacht des Geistes lebendig werden lasse, das braucht es auf jeden Fall, weil man sich eben öffnen muss. Und dann kann man verschiedene Dinge einfach gut lernen zum Thema Führung. Ein erster wichtiger Kurs in Führung wäre die Fernsehserie Ted Lasso auf Apple TV. Die beginnt wie eine Komödie, ist auch im weiten Bereich eine Komödie und jetzt Gott sei Dank kommt noch eine vierte Staffel. Die beste Schulung zum Thema Führung von Teams, Teambuilding. Und wenn man dem Ralf Rangnick über die Schulter schaut, lernt man auch sehr viel. Ted Lasso ist übrigens ein Fußballtrainer.
Und er hat sich wahrscheinlich die Serie auch angeschaut.
Ich glaube, das hat er vorher schon gewusst, so wie ich den Ralf Rangnick einschätze.
Vermuten wir. Du hast vorher schon die KI angesprochen. Mhm. Jetzt kann ja KI, welches Programm auch immer man nützt, ziemlich gute Texte schreiben. Zumindest denkt man im ersten Moment, wow. Wenn man sie dann alle anderen Texte von den anderen liest, merkt man irgendwann, ah, okay, für die schreibt es die ähnlich guten Texte.
Ja, mittlerweile schreiben ja Menschen schon so wie die KI, weil sie denken, das gehört so. Gell?
Genau. Aber macht KI Storytelling jetzt noch wichtiger oder eher austauschbarer?
Noch tausendmal wichtiger. Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen ist eine Geschichte, die sie teilen, die sie einander erzählen. Und wenn man jetzt es einmal auf der Kunst des Schreibens, also es gibt ja keine Kunstform, die so wenig Talent braucht wie Schreiben, da kann man am meisten lernen. Musik braucht viel mehr Talent als Schreiben. Darum kann das ja die KI so gut machen, so gut im Sinne von Ergebnishaufen produzieren. Der Ausdruck in Geschichten ist eine menschliche Ausdrucksform. Die kann man nicht künstlich machen, weil dann ist sie keine menschliche Ausdrucksform mehr. Das ist ein Widersinn. Natürlich benutze ich selber auch KI, also zum Thema recherchieren das Zitat. Ah, wo war die Originalquelle? Wie lautet das jetzt wörtlich? Tippfehler ausbessern. Also ich bin der Großproduzent von Tippfehlern. Natürlich mache ich das. Natürlich lasse ich mich auch von der KI prompten, wie ich das mit einem Junior-Texterin gemacht habe. Früher man sagt, bitte überlege mal, was könnten da noch Varianten sein und so weiter. Aber ich gebe die Aufträge, ich gebe die Briefings, also die Prompts, und ich beurteile es dann und überarbeite es. Ich habe noch nie etwas genommen, was ich nicht 10-mal überarbeitet habe, aber ich habe Inputs bekommen. Und so kann man das machen. Nur diese Gleichförmigkeit, das ist doch logisch. Die KI tut doch nichts anderes, als in die Vergangenheit Sachen kombinieren, was wir Menschen auch machen, weil Kreativität ist ja nichts anderes, als Dinge zu kombinieren, die es gibt, wie sie vorher noch niemand gemacht hat. Aber eben das Menschliche, da ist eben das Spüren drinnen, da ist eben mehr drinnen. Ein Text ist mehr als gut sortierte 26 Buchstaben.
Die Frage zum Schluss.
Dann ganz zum Schluss, vielleicht kannst du nur mal kurz sagen, was macht denn jetzt wirklich eine richtig gute Geschichte aus? Ein paar so Merkmale.
Einerseits natürlich eine gut gebaute Dramaturgie im Storytelling, aber was eine Geschichte gut macht im Sinn von wirkungsvoll ist, dass sie mindestens einen Wert für die Zuhörenden, für die Beteiligten relevant erlebbar macht. Das ist das Kernding, egal in welchem Feld du tätig bist, daran, das ist die Superkraft von Geschichten.
Lieber Markus, ich bin erst einmal fasziniert, wie viele Zitate in deinem Kopf Platz haben. Und vielen Dank. Ich glaube, du hast uns heute genau das mitgegeben. Ganz viele relevante Sachen, die wir jetzt sofort ausprobieren können.
Unbedingt.
Vielen Dank.
Ich danke, dass ich da sein durfte.